Ich schaue in die Welt.
Der Podcast zu allen Fragen, die du in der Waldorfschule lieber nicht stellst. Willkommen zu unserem Podcast Ich schaue in die Welt. Wir freuen uns, dass ihr alle wieder dabei seid. Hallo Justus.
Hallo Miriam. Endlich geht's weiter. Hat lange gedauert.
Kleiner Disclaimer an alle, da Corona und Shutdown nehmen der Justus und ich heute nicht gemeinsam auf, sondern per Videokonferenz und wir hoffen, das klappt alles.
Genau, aber schaut gut aus soweit. Und also das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, habe ich zumindest noch nicht studiert und jetzt bin ich mitten im Studium, deswegen haben wir beide aufgrund von, ja, auch Corona sitzen wir zu Hause und lernen mehr oder weniger den ganzen Tag, deswegen war ein bisschen weniger Zeit. Aber in dieser Zeit haben wir viele Rückmeldungen von euch erhalten zu den ersten drei Folgen. Erstmal vielen Dank dafür.
Genau. Ja, wir haben uns total gefreut, von euch zu lesen und haben beim Lesen festgestellt, dass die Eindrücke und Ansichten zum Thema Waldorfschule einfach super divers sind. Und wir haben uns aber mega gefreut, da eure Geschichten mitzubekommen.
Und also erstmal, um das Feedback so grob einzuordnen, ich habe sehr viel positives Feedback erstmal bekommen. An Kritik kam, hauptsächlich war die Kritik in die Richtung gerichtet, da krummelt mein Bauch, in die Richtung, dass das Thema eben noch nicht divers genug dargestellt wurde. Und ja, dazu können wir, glaube ich, erstmal sagen, die erste Folge haben wir sehr bewusst mit André Sebastiani gemacht, um erstmal diesen Steiner, den Rudolf Steiner, von seinem Podest zu stoßen, weil wenn man annimmt, dass alles, was er gesagt hat, irgendwie heilig ist, dann kann man nicht wirklich diskutieren. Und außerdem mussten wir natürlich erstmal die Grundlagen zur Waldorfpädagogik, zur Anthroposophie, wie das beides zusammenhängt, mit euch klären. Und das, worum es in der zweiten und in der dritten Folge ging, war erstmal aufzuzeigen, was hat Steiner wirklich geschrieben, worauf beruft sich die Waldorfpädagogik, worauf ist das aufgebaut. Und wir haben natürlich versucht, da so nah es ging, an dem, was Steiner geschrieben und gesagt hat, zu bleiben. Und die Sachen, die André da zitiert hat, das ist einfach aus Steiners Gesamtausgabe. Und natürlich haben wir das mit unseren eigenen Erfahrungen aus der Schule abgeglichen. Und das dahingehend auch kritisch beurteilt. Ich hoffe, wir haben das gut genug geteilt, was jetzt davon unsere eigene Erfahrung, unsere Kritik war und was wirklich in den Quellen stand. Genau, das war auf jeden Fall das, was wir versucht haben mit der ersten Folge. Und soweit ich das sehe und Feedback erhalten habe, ist uns das auch relativ gut geglückt.
Genau, also für alle, die Folgen vielleicht nicht gehört haben, wir haben die letzten beiden Folgen gemeinsam mit André Sebastiani aufgenommen. Er ist selber Pädagoge und hat sich kritisch mit Waldorfpädagogik und der Anthroposophie, die dahinter steckt, auseinandergesetzt. Und für uns war das ein total spannendes Gespräch, weil wir die Möglichkeit hatten, seine konzeptuellen Ansätze immer wieder abzugleichen mit dem, was wir selber an Erfahrungen gemacht haben in der Waldorfschule. Und wir haben dabei festgestellt, dass es einfach wahnsinnig viele Übereinstimmungen gibt. Aber wir können auch nachvollziehen, dass dadurch ein kritisches Bild der Waldorfschulen produziert wurde. Aber genau wie Justus sagt, war uns das wichtig, dass wir erstmal diese kleinen Entthronungsschritte am Anfang hatten. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich super wichtig, dass wir nicht nur über Sachen reden, also über die Waldorfschule, sondern auch mit WaldorfschülerInnen. Und dafür haben wir in Nachbereitung unserer letzten Folge oder in Vorbereitung für die heute eine Umfrage mit euch geteilt. Und Justus hat die ja ein bisschen auf Instagram promotet. Und wir waren richtig überrascht, wie viele daran teilgenommen haben.
Ja, ich glaube, innerhalb von nicht mal 24 Stunden haben da, weiß nicht, 640 Leute.
Ja, über
Leute,
600 Menschen, ja.
Also ein Haufen Material. Ich habe da jetzt, oder wir haben da jetzt beide 100 Seiten mit Eindrücken von euch aus eurer Schulzeit. Und das ist super spannend, das zu lesen. Und genau im Rückblick auf die letzten beiden Folgen, aber auch im Rückblick auf unsere Schulzeit, wollen wir jetzt mal lesen, okay, wie ging's euch eigentlich so auf der Schule? Was ist so ein allgemeinerer Eindruck? Und erstmal ein bisschen grundsätzlich gesagt, wir sind keine Forscher, die sich mit Pädagogik auskennen. wir wissen jetzt auch nicht, wie man jetzt die perfekte Studie macht und was davon jetzt signifikant wichtig ist oder nicht. Deswegen ist die Studie auch so ausgelegt gewesen, dass wir weniger Ja- und Nein-Fragen hatten und vielmehr, okay, schreibt, wie ging's euch, was habt ihr erlebt, dass wir einfach einen Eindruck bekommen. Genau. Miriam, willst du ein bisschen was dazu sagen, wie man das einordnen kann?
Genau, also das ist keine Studie in dem Sinne. Wir konnten keine Randomisierung durchführen oder sowas. Das war uns technisch nicht möglich und auch mit Corona einfach schwierig umzusetzen. Unser Ziel mit der Studie oder mit der Umfrage besser gesagt, war es einfach einen möglichst breit gefächerten Eindruck von Waldorfschulen zu kreieren und gleichzeitig den Raum aufzumachen für eure Geschichten. Und wir hoffen, das ist uns gelungen. Wir müssen aber auch dazu sagen, wie gesagt, wir waren vollkommen überrannt von wie viele Menschen daran teilgenommen haben. Wir können nicht allen euren Geschichten heute den Raum geben. Wir haben alles davon gelesen und wir haben auch ganz viel ganz bewusst gefragt, was wir für Folgen in der Zukunft verwenden wollen. Heute fokussieren wir uns auf einzelne Fragen davon. Und wenn ihr das Gefühl habt, oh nein, meine Geschichte ist jetzt gar nicht drangekommen, dann seid bitte nicht traurig, die kommt vielleicht an einer anderen Stelle nochmal. Also, wie du schon gesagt hast, haben 643 TeilnehmerInnen unsere Umfrage bearbeitet. Und wir haben am Anfang gefragt, ob die Menschen noch die Waldorfschule besuchen oder schon abgeschlossen haben. Und da kann man sagen, dass recht genau 50% gerade die Waldorfschule besuchen, 40% bereits einen Abschluss gemacht haben an einer Waldorfschule und 10% die Waldorfschule vorzeitig verlassen haben.
Und auch von denjenigen, die die Waldorfschule noch besuchen, waren es eher die in den oberen Klassen, die abgestimmt haben.
Genau.
Man muss natürlich dazu sagen, die allermeisten Leute, die jetzt mitgemacht haben bei der Umfrage, sind auf die Umfrage über die Meme-Seite eben gekommen. Mhm. Sprich, die haben Instagram, sprich, die sind mindestens 13, 14. Und ja, ich weiß nicht, ob sich das jetzt so in der Umfrage niedergeschlagen hat, aber viele von meinen Memes sind natürlich kritisch der Waldorfschule gegenüber. Und ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die jetzt mit dieser Kritik nicht klarkommen, nicht meiner Seite folgen, sprich nicht an der Umfrage teilgenommen haben, wobei ich das, wie ich das aus den Kommentaren gespiegelt kriege, sind Schüler durchaus d'accord damit, ein bisschen Kritik über die Schule zu lesen und da auch selbst drüber lachen zu können. Genau.
Genau, das ist keine repräsentative Umfrage, die wir gemacht haben. Also das ist natürlich eine Zielgruppe, die wir erreicht haben. Aber was du gerade sagst mit dem, dass du kritische Memes teilst, war ich sehr überrascht und vor allem positiv überrascht, weil wir haben am Anfang von unserer Umfrage gefragt, so ganz spontan, wie wohl fühlst du dich auf deiner Waldorfschule? Und da konnte man das anticken zwischen 1 wie sehr wohl und 10 wie sehr unwohl. Und der Durchschnitt lag bei 3. Und das inkludiert ja auch schon die Menschen, die die Waldorfschule bereits verlassen haben, die 10%. Also ich war super überrascht, aber voll freudig, dass Menschen sich so wohlfühlen. Was wir aber auf der anderen Seite natürlich auch sagen müssten, dass ganz viele Gründe genannt wurden von den 10%, die die Waldorfschule früher verlassen haben, warum die das gemacht haben. Vielleicht magst du da kurz was zu sagen, Justus, was da die größten Punkte waren?
Oh, ganz vorne mit dabei war Unterforderung. Das war in den allermeisten Fällen stand dran, ja, einerseits wurde kritisiert, dass die Klassen eben groß sind und dass es Leute gibt, die vielleicht weitergehen wollen mit dem Stoff und alles schon ziemlich leicht verstanden haben und andererseits noch andere Kinder, die eben ein bisschen länger brauchen und dass ein Klassenlehrer oder eine Klassenlehrerin da Rücksicht auf alle nehmen muss, dass das eben dazu führt, dass einige wirklich stark unterfordert sind. Und das haben wir auch gesehen in der Umfrage. Dann war ein weiterer Grund, war eben das, was wir in den ersten zweite, dritte Folge angesprochen haben, dieser esoterische Hintergrund, den man doch oft findet in der Waldorfschule. Genau, also das ist ein Grund, der hier auch durchaus auftaucht, dass es diese Esoterik-Geschichte gibt, genau.
Du hast jetzt schon so die wichtigsten Gründe gesagt. Ansonsten wurde das Thema Privatschule nochmal gesagt und Schulbeiträge.
In welchem Zusammenhang, genau.
Warum die Schule verlassen wurde, genau. Dass die Kosten halt nicht hoch sind. Und so technische Geschichten, wie dass der gewünschte Schulabschluss nicht möglich war, an der Schule zu absolvieren.
Genau, jetzt kommt zu sowas kommt gerne das Argument, man muss ja oder man zahlt nur den Beitrag, den man zahlen kann. Also bei uns, erinnere ich mich, gab es auch Schüler, die zum Beispiel, da haben die Eltern Hartz IV bekommen. Aber es ist natürlich eine Frage, wenn man auf der Waldorfschule ist, zahlt man einen gewissen Teil seines Gehalts? Und wenn man mit der Bildung, die man da bekommt, nicht zufrieden ist, dann fragt man sich, okay, warum soll ich dafür was zahlen? Also ich glaube, in dem Sinne haben wir gelesen, zumindest haben sich einige beschwert, wenn ich schon den ganzen Tag bis 16 Uhr in der Schule sitze, sollte dabei auch was rumkommen. Und man genau, sollte auch ja, was lernen, wenn man schon dafür zahlt.
Das so ein bisschen zum Einstieg. Dann haben wir jetzt uns ein paar Themen aus der Umfrage rausgesucht, die wir ein bisschen näher erzählen wollen. Und der erste Punkt, über den wir reden wollen, ist das Thema Klassengemeinschaft. Und das war total schön zu lesen. Also ich habe mich voll gefreut, dass 90% der Menschen angegeben haben, dass sie sich wohlfühlen in ihrer Klassengemeinschaft oder sich wohlfühlen haben.
Das ist viel, würde ich sagen. Also
das ist voll viel.
Ich habe natürlich keine Vergleichsdaten von den staatlichen Schulen. Mhm. Aber ja, also es scheint schon allgemein ist der Eindruck, dass viele eine schöne Schulzeit hatten oder haben auf der Waldorfschule. Genau. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch einer der großen Unterschiede zu anderen Schulen. Diese Klassengemeinschaft, dieses Klassenlehrer, 8 Jahre, man wird nicht getrennt. Und auf staatlichen Schulen sind es ja schon eher verschiedene Kurse, die man dann besucht. Ja. Und dann sieht man die Leute zwar schon und hat schon Freunde in der Klasse, aber es ist jetzt nicht so auf, ja, wie wir es gesagt haben, den ersten 2, 3 Folgen dieses Schicksalsgemeinschaft-Dingens. Das ist schon auf der Waldorfschule besonders.
Also wir haben in dem nächsten Schritt dann auch noch gefragt, wie die Beziehung zur jeweiligen Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer war oder ist. Und haben auch gefragt, ob Menschen Geschichten erzählen möchten. Und da sind wahnsinnig schöne Sachen zu lesen gewesen. Und ich habe 2 Sätze davon mitgebracht. Einmal, er hat mich so lange begleitet und mich in meinem Leben weitergebracht. Das fand ich super spannend, weil das natürlich nochmal diesen Aspekt betont von einfach 8 Jahre. Und gleichzeitig auch, was das für Prozesse in der betroffenen Schülerin oder dem Schüler ausgelöst hat, diesen Menschen so lange um sich zu haben. Und ein Kommentar finde ich auch super gut, den muss ich einfach vorlesen. Der Mann hatte Erfahrung bis zum Mond. Er war ein Traum. Das hat mich total gefreut zu lesen, dass da so schöne Geschichten und so intensive Bindungen entstanden sind zwischen SchülerInnen und KlassenlehrerInnen. Aber man muss auch sagen, es sind auch sehr viele negative Geschichten erzählt worden. Und ich habe eines davon mitgebracht. Da schreibt die betroffene Person, sagen wir, die Beziehung zu meiner Klassenlehrerin war kompliziert. Sie konnte nett und freundlich sein, aber eben auch mit dem Schlüsselbund werfen. Einmal ist ihr sogar die Hand ausgerutscht. Und ich war so, Digi, das ist nicht kompliziert, das ist einfach überhaupt nicht gut. Und für mich war aber das Spannende an diesem Zitat, das geht noch weiter. Die Person hat noch gesagt, das ist halt das Problem. Man kann Glück oder Pech haben mit dem Menschen, der einen 8 Jahre lang jeden Morgen unterrichtet. Und ich glaube, das ist das, was wir ja auch schon besprochen haben in den letzten Folgen, dass 8 Jahre einfach eine super lange Zeit sind und dass da voll die Verantwortung mit einhergeht, die KlassenlehrerInnen tragen.
Das habe ich auch selbst in der Klasse gemerkt. Also ich glaube, mein Klassenlehrer hat mich stark beeinflusst oder geprägt. Ich meine 8 Jahre und ich habe in den 8 Jahren schon immer zu dem aufgeschaut. Aber ich weiß auch, dass es da andere Kinder gab, die ich gefragt habe, ja, wie fandest du denn so nach der 8. Klasse, wenn man so gesagt hat, ja, jetzt werde ich den Lehrer vermissen. Da meinten andere so zu mir, nee, werde ich gar nicht vermissen. Ich habe den gehasst. Ich fand den richtig schlimm. Und da war ich so, okay, krass. Aber da muss man halt sich auch überlegen, so ein Lehrer kommt nicht mit allen Schülern wahrscheinlich gleich gut zurecht. Und man kann Glück oder Pech haben. Also dieser Eindruck, weiß nicht, wie kann man das einordnen? Dem allermeisten scheint es positiv zu sehen, so 8 Jahre lang so eine leitende Figur zu haben.
Ja. Also ich glaube auch, was ich jetzt aus der Umfrage mitgenommen habe und natürlich auch aus meiner eigenen Klassenlehrerinnenzeit, ist, dass die meisten Erinnerungen sehr positiv sind und alle irgendwie eine sehr gute Beziehung hatten. Man aber halt auch sagen muss, dass wenn die Beziehung nicht so gut war, sie sehr intensiv nicht gut war. Weil es ist halt nicht, du hast einen Lehrer, mit dem verstehst du dich nicht gut, aber den hast du vielleicht mal 2, 3 Jahre in der Oberstufe, eine Stunde pro Woche, sondern wenn du es mit deinem Klassenlehrer oder deiner Klassenlehrerin verkackt hast, dann hast du die halt echt lange und echt intensiv an der Backe. Und ich glaube, das erklärt diese sehr negativen Zitate, die wir da in der Umfrage bekommen haben.
Ich glaube, das ist ja auch allgemein eine Gefahr, unabhängig davon, ob die Lehrerin oder der Lehrer jetzt pädagogisch wirklich gut ist, hat, glaube ich, jede Person ja neigt dazu, Menschen ein bisschen einzuteilen, in Schubladen zu stecken und da sich nicht jeden Morgen wieder zu überlegen, okay, welche Möglichkeiten hat das Kind vielleicht heute? Und ich glaube, das ist einfach die Gefahr, 8 Jahre lang, wenn man da jemanden, ja, man muss die Person nicht mal auf dem Kicker haben, aber wenn man meint, okay, die Person ist nicht so fit in Mathe und vielleicht macht das Kind einen riesen Entwicklungsschritt, aber das ist, glaube ich, schwierig als Lehrer dann darauf einzugehen und da auch wirklich Entwicklungen, diesen Entwicklungsraum zu geben. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es sich in 8 Jahren auch ein Stück weit festfährt. Und so habe ich es auch erlebt, dass es da schon die Kinder in der Klasse gab, die eher dominiert haben, die die Rolle erfüllt eingenommen haben, andere eine andere Rolle. Manchen ging es damit super, anderen ging es damit weniger gut.
Voll gut, dass du das ansprichst. Also ich glaube es auch, dass es auf der einen Seite, dass in der Beziehung zur Klassenlehrerin oder zum Klassenlehrer sich irgendwie Erwartungshaltung manifestiert haben und damit auch Entwicklungsräume von Kindern eingegrenzt werden. Aber was du gerade sagst mit dem Rollen, die man innerhalb der Klasse hat, das ist auch sowas, weil das betrifft ja eben nicht nur die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer, sondern auch so das Gefüge von der Klassengemeinschaft untereinander. Und ich glaube, da ist das teilweise auch so, wenn du halt 8 Jahre mit denselben Menschen im Raum bist, dann hast du irgendwann deine Position in diesem sozialen Gefüge und da auszubrechen und sich irgendwie neu zu erfinden, zum Beispiel in der Pubertät, ist super schwierig. Also ich habe gemerkt, in mir selber, ich nehme KlassenkameradInnen sehr ähnlich wahr über die Jahre hinweg, obwohl die sich in 5 Jahren Oberstufenzeit wahrscheinlich krass verändert haben.
Das kann ich sagen. Ich war ja in der 9. Klasse 1 Jahr auf einer anderen Schule, auf dem Gymnasium. Und davor, am Ende der 8. Klasse, ging es mir nicht so gut in der Klassengemeinschaft. Ja, da hat sich das sehr, sehr festgefahren angefühlt. Und dann war ich 1 Jahr draußen und habe ein bisschen andere Sachen gemacht natürlich und kam dann zurück. Und dann in der Oberstufe war das deutlich lockerer. Und obwohl am Ende der 8. Klasse da schon viel, ja auch mit Mobbing und solchen Sachen war, das nicht wirklich, das ist jetzt ein bisschen Vorgriff aufs nächste Thema, das nicht wirklich aufgearbeitet wurde, da konnte man nicht wirklich so viel machen mit dem Klassenlehrer. Und danach hat sich das irgendwie eher aufgelöst. Und das schreiben auch einige später, dass es zum Ende der 8. Klasse hin, glaube ich, oder 7., 8. Klasse ein bisschen oft knallt und dann in der Oberstufe löst es sich ein bisschen. Und das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass sich diese, ja, dieses Verhältnis ein Lehrer, eine Klasse, das entspannt sich dann vielleicht ein bisschen später.
Ja. Natürlich, das ist auch voll die Wechselwirkung zwischen Dynamik, die SchülerInnen unter sich haben und der Position, die die Lehrperson da drin hat, weil die Lehrperson kann ja auch Beziehungen manifestieren zwischen SchülerInnen. Und in 8 Jahren hat die da brutal viel Zeit für. Aber voll gut, dass du das Thema Mobbing ansprichst.
Ich wollte kurz nochmal dazu was sagen, zu dem Lehrer, weil ich ja, genau, Waldorfpädagogik oder Waldorflehrer studiert habe und diese strukturellen Probleme, die da auftreten können, die sind ja ziemlich leicht zu sehen, dass das kann ein Problem sein, wenn ein Lehrer so lange die Klasse hat oder nicht von außen unbedingt Leute draufschauen und mal schauen, okay, behandelst du die Kinder noch fair und gleich? Dass das von der Anthroposophie oder der Waldorfpädagogik, die da dahinter steht, nicht wirklich hinterfragt wird, sondern eher bestärkt. André hat ja auch das gesagt in der vorherigen Folge mit diesen Temperamenten, in die der Lehrer die Kinder schon ein Stück weit einteilt und das von, ja, ich will mal sagen, von der Waldorfpädagogischen Seite sind da zwar Ansätze da, wie ich gehe jeden Abend vielleicht nochmal die Kinder in meinem Kopf durch und schaue, was die einzelnen Kinder brauchen und da gibt's gute Ansätze auf jeden Fall, aber gleichzeitig sehe ich jetzt nicht, dass die Waldorfschulen, die ich gesehen habe, so aufmerksam darauf sind, dass das zu Problemen führen kann. Das ist eher so, okay, der Klassenlehrer wird das schon regeln und ja, und auch viele Sachen, die eben dem Klassenlehrer Anleitung geben, Kinder in Schubladen zu stecken.
Ja, das sind natürlich voll die selbsterfüllenden Prophezeiungen, die dadurch kreiert werden, wenn wir Kinder anfangen, in Temperamente einzuteilen und das denen am besten auch noch mitteilen, in welche Temperamente wir sie eingesteckt haben. Und ich hatte auch immer wieder das Gefühl, dass auch in dem strukturellen System Schule einfach und in den, sagen wir mal, Organisationsgremien, die es da gibt, dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin so eine krasse Entscheidungshoheit zugetraut wird. Also die Person wird schon wissen, was am besten für das Kind ist, weil die kennt das ja am besten so.
Genau, und das verknüpft dann mit diesem Konzept der Schicksalsgemeinschaft, das wir auch hatten. Ah, das kann schon brisant sein. Und was ich auch so ganz von persönlichen Sachen, die mir geschrieben wurden auf der Meme-Seite gehört habe, sind halt Leute, die nicht wirklich in das System reinpassen. Mir hat zum Beispiel jemand geschrieben, er hat rausgefunden, dass er auf Jungs steht in der Schulzeit. Und das hat dann, meint er, ziemlich geknallt. Und er war dann auch sehr rebellisch. Und dafür war irgendwie wenig Raum. Und er hat dann auch die Schule verlassen. Und ich glaube, solche Sachen, wenn man nicht wirklich in dieses klassische Waldorf-Bild Kind reinpasst, da kann ich mir vorstellen, dass es knallt.
Also es tut mir natürlich total leid zu hören für den Jungen. Und ich hoffe, dass er
meinte, das hat sich geregelt.
Okay. Ich hoffe, er hat seinen Weg gefunden und ist da jetzt irgendwie glücklich. Aber klar, wenn wir da so festgefahrene Mechanismen haben, ist es super schwierig, wenn Kinder anders sind, wenn Kinder nicht den Erwartungen entsprechen, die wir an sie haben in dem Moment. Genau, und was ich noch ansprechen wollte, war das mit dem Mobbing, weil ich, wie gesagt, so krass positiv überrascht war von 90% sagen, sie fühlen sich wohl in ihrer Klasse. Und ich war so voll gehypt von dieser Zahl. Und dann bin ich weitergegangen in der Umfrageauswertung und habe gesehen, an der Stelle, wo wir gefragt haben, wie viele Menschen im Laufe ihrer Schulzeit in ihrer Klasse Erfahrungen mit Mobbing gemacht haben, also nicht persönlich, aber halt das in der Klasse, das gab, haben 70% Ja gesagt. Und das ist einfach viel zu viel. Also das ist krass viel. Da wurde mir richtig, richtig schlecht.
Ich weiß nicht, wie das im Vergleich ist zu anderen Schulen. Ich glaube, dass man Mobbing erlebt. Es reicht ja schon, wenn in einer Klasse eine Person eine andere Person mobbt und die anderen nicht die Augen zumachen, dann erleben das meinetwegen 30 Kinder. Dass die Zahl so relativ hoch ist, okay. Was ich aber dann deutlich erschreckender fand, waren die Berichte, die dann von euch dazu kamen, wie damit umgegangen wird. Und was kann man dazu denn sagen?
Also es kamen sehr viele Antworten, wie dazu umgegangen wurde, aber die waren sehr, sehr undivers. Die waren literally alle, es wurde gar nicht damit umgegangen, es wurde nicht genug damit umgegangen oder es wurde schlecht damit umgegangen. Und einzeln wurden irgendwie StreitschlichterInnen genannt. An ein, zwei Stellen, glaube ich, irgendwie eine SozialarbeiterIn, aber von, keine Ahnung, 400 Antworten, zweimal vielleicht. Also es war sehr, sehr wenig. Und also ihr habt schon gemerkt, für Justus und mich ist das irgendwie so ein Thema, was uns beschäftigt. Diese sozialen Aspekte in Klassengemeinschaften und Thema Mobbing und Gruppendynamiken. Und deswegen haben wir beschlossen, uns da in einer zukünftigen Folge nochmal intensiver mit auseinanderzusetzen.
Da hab
ist
ich,
auch gar nicht mehr so weit hin, ne?
Nee, wir haben, wann ist es denn? Am 28. haben wir einen Aufnahmetermin mit einer Theaterpädagogin, die auch in Gewaltprävention und Mobbing und solchen Themen an Schulen arbeitet. Und die hat mir in einem Telefon...
Auch an Waldorfschulen arbeitet.
Genau, an Waldorfschulen. Ja. Aber sie hat mir in einem Telefongespräch, was jetzt dazu interessant ist, erzählt, dass sie an Waldorfschulen hauptsächlich in Verbindung mit den Klassenspielen arbeitet. Mhm. Und die Schule weiß, dass sie mit Gewaltprävention an Schulen ist und auch mit Mobbingfällen arbeitet, aber an öffentlichen Schulen bis jetzt nur. Und sie wurde von der Waldorfschule noch nicht eingeladen, obwohl sie da schon lange als Theaterpädagogin arbeitet. Und genau, das finde ich passt erschreckend gut damit zusammen, dass es eben das Mobbing leider oft nicht aufgearbeitet wurde, anscheinend, wie wir es hier zurückkriegen aus der Umfrage.
Ja, voll spannend. Ich würde vorschlagen, dann nehmen wir die Gedanken auf jeden Fall mit in das Gespräch und freuen uns, das dann mit euch teilen zu können, aber das dann erst Anfang vom neuen Jahr.
Genau, wir müssen auch schauen, wie schnell wir mit dem Schnitt der Folgen und so weiter. Wie gesagt, im Moment ist jeden Morgen aufstehen, an den Laptop sitzen, studieren und wieder schlafen gehen, mehr oder weniger. Genau.
Ich bin so froh, wenn diese Prüfungen einfach vorbei sind und es ist Weihnachten und
aber mir sind die Prüfungen von Februar bis März, also das dauert noch ein bisschen. Aber
ja,
was
ich habe da schon auch nochmal Prüfungen.
Ach so, du hast mehrere Prüfungen, okay, gut.
Ja, ja. Deine offizielle Klausurenphase habe ich wie du im Februar. Genau, damit sind wir schon bei unserem nächsten Punkt. Wir sind richtig gut in Überleitung, Justus.
Das ist großartig.
Wir haben in der Umfrage euch gefragt, wie gut ihr euch vorbereitet fühlt auf eine Zeit nach der Waldorfschule. Und da waren die Antworten auch recht spannend. Ihr fühlt euch eher gut vorbereitet auf eine potenzielle Ausbildung. Recht neutral, wenn ihr euch vorstellt, ihr würdet studieren. Und eher schlecht, wenn ihr euch vorstellt, ihr müsstet auf eine Regelschule wechseln. Ja, dann haben wir gefragt, wo ihr das Gefühl habt, da seid ihr besonders gut oder besonders schlecht vorbereitet. Und unter besonders gut wurden folgende Punkte genannt. Einmal, dass in der Waldorfschule wahnsinnig viel freies Sprechen geübt wird in Referaten und Vorträgen. Damit einher haben auch viele genannt, dass WaldorfschülerInnen durchschnittlich irgendwie mehr Selbstbewusstsein haben.
Mhm.
Dann, dass WaldorfschülerInnen vielleicht besser darin sind, kreative Problemlösungen zu finden. Und Kunst. Was irgendwie spannend ist, weil das ist irgendwie so alles eher Metakram, was man mitbekommt an Prägung.
Ich weiß nicht, wir können ja mal versuchen, es selber einzuordnen, wie wir uns jetzt nach der Schule fühlen. Also ich glaube, eine Sache, die wirklich, wo die Waldorfschule einen Vorteil bietet, ist, dass man halt wirklich oft vor Leuten sprechen muss, irgendwelche Sachen vorsagen, auf Bühnen stehen. Und andererseits, dass, ja, ich weiß nicht, ich hatte als Waldorfschüler schon das Gefühl, irgendwie gut zu sein in den Sachen, die ich mache. Mhm. Und das stand auch immer so in den Zeugnissen. Und dieses Selbstbewusstsein, ich weiß jetzt nicht, für wie viele Waldorfschüler man da sprechen kann, aber ich, in meinem Fall würde ich vielleicht sagen, direkt nach der Schule vielleicht ein Stück weit der Mangel von Selbsteinsicht, der zu einem Selbstbewusstsein geführt hat. Mangel an seine eigenen Leistungen so kritisch beurteilen zu können. Mhm. Das ja, wenn man zum ersten Mal Noten dann kriegt, dann merkt man schon so, okay, das ist vielleicht doch nicht alles so super, was ich da fabriziere. Mhm. Also ich glaube, dieses Selbstbewusstsein, ich weiß es nicht, wie es einzuschätzen ist. Aber andererseits hat man auch Sachen gemacht wie ein 8-Klass-Spiel, ein 12-Klass-Spiel, eine Jahresarbeit.
Das sind ja alles irgendwie Projekte, die Kinder darauf trainieren oder vorbereiten, vor anderen Menschen zu stehen und ein Thema und sich selbst zu präsentieren und damit irgendwie souverän umzugehen. Und ich habe das tatsächlich vor meinem Abi schon immer wieder gehört, dass WaldorfschülerInnen angeblich in mündlichen Abiturprüfungen besser dastehen, so nach dem Motto.
Mhm. Ich finde, das wird ja auch Sinn ergeben. Also das üben wir halt viel.
Ich würde sagen, also es ergibt Sinn, weil wir haben das geübt und man muss der Fairness halber jetzt schon auch dazu sagen, dass die Waldorfschule G9 macht im Gegensatz zu Gymnasien, wo G8 ist. Heißt, wir sind auch einfach im Durchschnitt ein Jahr älter und also ich in der 12. Klasse und ich in der 13. Klasse ist schon ein Unterschied. Aber lustigerweise sind alle meine Uni-mündlichen Prüfungen nach genau demselben Konzept aufgebaut wie die mündlichen Prüfungen im Abitur. Also dieses Schema aus, du machst einen Puls von 20 Minuten und dann bekommst du Fragen gestellt dazu. Natürlich ist das ein gänzlich anderes Niveau in der Uni als im Abi, aber die Idee ist dasselbe. Und ich merke, dass mir es sehr viel leichter fällt als anderen KommilitonInnen von mir in diesen Prüfungssituationen nicht unbedingt gelassen zu sein, aber gelassen zu wirken. Weil ich da super viel geübt habe und dass ich einfach an die Situation gewöhnt bin, vor Menschen zu stehen. Und wenn dieses Setting schon mal passt, so, also das überfordert mich nicht total, vor einem Professor oder einer Professorin was zu präsentieren.
Das muss ich auch sagen, das finde ich ziemlich erschreckend einfach. Als Kind war mein Lieblingsfilm Catch Me If You Can und ich habe dieses in Englischunterrichten geübt, Referate zu halten, ohne irgendeine Vorbereitung zu haben, einfach so zu tun, als wüsste ich, wovon ich rede.
Ja.
Und das hat mir sehr viel gebracht. Und damit mich auf der Waldorfschule so durchzumogeln mit wenig Vorbereitung stellenweise, das habe ich an dieser Waldorfhochschule genauso gemacht. Ich sollte eine Rede halten als Studentenratsleiter auf Norwegisch.
Oh Gott.
Und ich habe mich nicht so richtig drauf vorbereitet. Ich hatte dann 20 Minuten, bis ich dann aufstehen musste und was sagen. Hab dann da was erzählt. Das lief soweit. Und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein habe ich schon ein Stück weit von der Waldorfschule.
Mhm.
Ob das jetzt gut ist oder nicht, keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. Aber
ich finde das was Gutes und wir können das als was Gutes mitnehmen.
Ich denke auch, doch. Was ich aber interessant finde, ist dieses kreative Problemlösungsstrategien. Ach, weiß ich nicht. Hast du das Gefühl, dass du besser bist, schlechter bist in Problemlösung als jetzt Kommilitonen?
Also ich muss ehrlich zugeben, kreatives Problemlösen ist nicht großer Bestandteil der Ethnologie. Ich glaube, in der Ethnologie ist es spannend, dass immer um mehrere Ecken gedacht wird. Und das ist was dann vielleicht besser oder schlechter funktionieren könnte. Aber ich merke, um ehrlich zu sein, keinen großen Unterschied zwischen mir und meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen.
Also ich würde behaupten, dass Mathematik viel mit kreativen Problemlösen zu tun hat. Ja. Und auch viel mit Problemen, die man um mehrere Ecken lösen muss. Mhm. Und also da merke ich auch keinen Unterschied. Da merke ich eher, dass ich die Mathematik mir im letzten Jahr vor dem Abi irgendwie reingezwängt habe, anstatt da jetzt genug Zeit zu haben, mit komplizierten Problemstellungen wirklich lange zu spielen selbst. Ich weiß es nicht genau. Wenn man mal überlegt, am ehesten vielleicht, dass man Sachen baut und schnitzt und macht, da muss man sich ein bisschen überlegen, okay, wie säge ich das jetzt ab, wie schnitze ich den Löffel? Mhm. Räumliche Vorstellungen, würde ich persönlich sagen, bin ich recht gut, aber inwieweit das jetzt an mir persönlich oder an der Waldorfschule liegt, schwierig einzuschätzen.
Mhm. Ich weiß noch, ich hatte ein ganz spannendes Gespräch darüber mit meinem Werklehrer in der Oberstufe, wo es darum ging, warum machen wir das hier und warum müssen wir jetzt diesen Löffel schnitzen? Und er hat mir das so erklärt, dass das irgendwie eine Fähigkeit ist, die voll wichtig für uns Menschen ist, dass wir wissen, wo wir hinwollen. Also wir wissen, dass wir am Ende diesen Löffel haben, aber wir wissen nicht genau, wie wir da hinkommen. Also wir können noch nicht alle Techniken und wir wissen nicht, welche Probleme begegnen uns unterwegs. Aber das Bewusstsein über dieses Ziel, das wir haben, hilft uns, diesen Weg zu gehen. Und er sagt diese Verbindung aus, es gibt etwas, was noch nicht existiert. Es existiert nur in unserer Vorstellung. Aber wir finden unseren Weg dahin. Was wir im Schnitzen lernen, hilft uns dann sonst auch im Alltag. Und das fand ich voll den schönen Gedanken.
Mhm. Und den kann ich auch durchaus bestätigen. Ich habe versucht, ein bisschen Informatik zu lernen zum Beispiel. Und da ist es ja oft so, dass du Probleme hast und jetzt auch in der Mathematik. Du weißt, am Anfang hast du keine Ahnung, wie du den Kram lösen sollst. Du weißt noch nicht mal genau, was du googeln sollst. Und dann, ja, wenn man das ein paar Mal durchgemacht hat, dann stellt man am Ende des Tages fest, okay, man setzt sich eine Weile hin, das Problem wird langsam klarer, es nimmt Form an. Und dann löst man es im Endeffekt hoffentlich. Was ich sagen kann, ich habe ja in Trondheim, also auch in Norwegen, ein Jahr an einer Schule gearbeitet für Kinder, die im öffentlichen Schulsystem ziemlich versagt haben, würde ich mal sagen. Die sind da nicht klargekommen. Und die war sehr, sehr handwerklich ausgelegt, die Schule. Auch Waldorfschule, aber jetzt nicht im klassischen Sinn. Und da haben wir sehr viel Handwerk mit den Leuten gemacht. Und da habe ich auch erlebt, dass die Kinder sehr, sehr stolz darauf waren. Jemand, der die ganze Schulzeit hindurch eigentlich immer nur schlechte Noten bekommen hat und dann wirklich mal was Selbstgemachtes in der Hand hält und sieht, okay, das funktioniert. Das hat den Kindern schon viel Selbstbewusstsein gegeben. Die Werkfächer, muss ich sagen, gerade für die jüngeren Schüler habe ich als eine sehr positive Sache erlebt.
Ja, jetzt muss man natürlich der Fairness halber auch sagen, dass wir, glaube ich, beide gerne einfach in Werken waren und das war's.
Ich schnitze jetzt noch Sachen.
Also ich würde sagen, also ich weiß nicht, ja, ob wir haben das, glaube ich, noch in keiner Folge erwähnt, aber Justus schnitzt gerade einen Bär als Weihnachtsgeschenk.
Ich habe den Bär schon geschnitzt. Cool. Der ist schon fertig geschnitzt, der Bär, aber jetzt darf ich noch viele andere Sachen schnitzen, genau.
Okay. Ich mache einen Hocker zu Weihnachten für meine Mama.
Ja, cool.
Das ist nicht ganz so cool wie Schnitzen, aber es ist Werken immerhin.
Das ist jetzt, ich glaube, jetzt sind dieses Jahr viele Waldorfschüler in der problematischen Situation, dass man sich die Jahre davor immer aus Sachen aus Werken verlassen konnte, die man den Eltern schenken konnte. Und dieses Jahr durch Corona sind die Sachen wahrscheinlich nicht fertig geworden. Ja, viel Glück, Leute.
Wir leiden so mit euch, Leute. Also wir können den Struggle richtig nachvollziehen. Es wird nach der Schule ein Albtraum. Ihr habt keine Weihnachtsgeschenke mehr automatisch.
Was haben wir denn noch in unserer Umfrage?
So, ja. Back to, in was sind wir gut und schlecht vorbereitet? Wir müssten jetzt der Fairness halber schon auch mal noch die Gegenseite präsentieren, Justus. Genannt wurde in der Umfrage zum Thema, worin fühle ich mich besonders schlecht vorbereitet, was auch die alle bestätigt haben, die in der Umfrage bereits die Waldorfschule verlassen hatten, also bereits einen Schulabschluss hatten, sind Defizite in den Naturwissenschaften und in den Sprachen.
Genau, also das wird immer wieder genannt. Naturwissenschaften sehr, sehr häufig. Kunst und Musik als positiv, aber die Sprachen, Französisch stand da oft ausgeschrieben da. Und das muss ich auch selbst sagen, Französisch war katastrophal. Ja. Also ich meine, ich war vielleicht auch wirklich schlecht in Französisch und habe da nicht genug gelernt, aber es waren einfach alle schlecht in meiner Klasse. Außer die Leute, die mal in Frankreich waren. Wie war das bei dir?
Ja. Ich habe ja immer mehr mit Mathe gestruggelt. Und mir fällt da eine Geschichte ein, die für mich irgendwie sehr bekannt war. Ich habe letztes Sommersemester, also in meinem zweiten Semester Psychologie, eine Vorlesung gehabt zum Thema Statistik und Forschungsmethoden. Und der Dozent hat das eröffnet mit den Worten, also es geht jetzt um Mathe, Statistik und so. Er hat keine Zeit, Sachen zu wiederholen. Er geht von aus, wir haben alle ein allgemeines Abitur gemacht. Er setzt niveaumäßig direkt danach an. Und hat dann ein Buch verlinkt für, wenn wir nicht mitkommen.
Ja, so läuft das an der Uni.
Ja, so läuft das an der Uni. Und ich bin so krass auf die Schnauze geflogen. Justus, es war heftig. Ja, ich habe ein Abitur gemacht und ich habe Mathe auch ganz, ganz knapp bestanden. Aber da kamen so brutal viele Sachen dran, die ich nicht kannte. Ich war, also wie gesagt, ich bin auch einfach wirklich schlecht in Mathe, das muss man schon auch sagen.
Aber du hast ja jahrelang Mathe-Nachhilfe gegeben an unserer Schule, also so schlimm kann es ja nicht gewesen sein.
Das ist eine ganz andere Geschichte. Ich habe in der Unterstufe Mathe-Nachhilfe gegeben.
Nee,
ja,
aber
also
das
da kamen einzelne Rechenelemente, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, dran, die ich halt wirklich nicht kannte, wo ich dann voll an mir gezweifelt habe, liegt das an mir oder keine Ahnung, und habe dann ehemalige KlassenkameradInnen gefragt, ob die sich erinnern können, ob wir das gesehen haben, und die waren so, nee, habe ich noch nie gesehen, und ich war so, cool.
Das ist es halt, man hat, ich glaube, was auch ein Grund ist, warum wirklich viele Leute meinen, die Waldorfschulzeit war super schön und nett, man hat 12 Jahre lang ein ziemlich entspanntes Leben. Und inwieweit das gut oder schlecht ist, ich finde es super positiv, dass die Leute sich wohlfühlen auf der Schule. Aber das führt halt auch dazu, dass man sich dann im letzten Jahr das ganze Zeug fürs Abitur reinprügeln muss. Und das sitzt dann nicht so gut, wie wenn man jetzt auf der staatlichen Schule jede Woche einen Mathe-Test oder alle 2-3 Wochen einen Mathe-Test geschrieben hat. Ja, also in meinem Fall war es auf jeden Fall so, ich habe das fürs Abi gekonnt, habe dann da irgendwie halbwegs gutes Resultat erzielt. Inzwischen merke ich schon, gerade die Rechenpraxis fehlt mir. Mir fehlt, ja, sicheres Rechnen vor allen Dingen. Und ansonsten viele Themen, die wir mal so ganz kurz angerissen hatten, da sind einfach meine Kommilitonen, die sind da fit drin. Die haben das oft gemacht, die haben das oft durchgerechnet. Und dann ist es vielleicht so, dass ich jetzt die neuen Sachen auch verstehe, aber mich dann, wenn ich die Übungsaufgabe selber rechnen soll, an Kleinkram aufhänge, den ich können sollte.
Genau.
Oh, was ich sagen kann zum Studium, in dem Waldorf Hochschulstudium, ey, das war easy. Ich Flöte spielen konnte ich schon, das ganze Werken, das Zeug, das war super einfach, obwohl es auf einer anderen Sprache war. Ich war da der King im Vergleich zu irgendwelchen Leuten, die meinetwegen schon 30, 40 waren. Und die, wo die Waldorf-Schulzeit schon länger zurücklag, das war wirklich einfach. Und da habe ich ein weiteres Mal gemerkt, okay, wenn man in dieser Welt bleibt, dann läuft das soweit. Ja, also
klar,
da muss man ja dann werken können.
Klar, wenn du einfach nie aus der Bubble ausbrichst.
Dann ist es okay, genau. Also falls ihr Waldorf-Lehrer werden wollt, kein Ding, alles easy. Ansonsten in der restlichen Welt wird es vielleicht stellenweise hart.
Kann wehtun an manchen Stellen.
Mhm.
Ja, wir haben in unserer Umfrage auch in einem nächsten Schritt noch gefragt, wie ihr die Gewichtung der Fächerverteilung empfindet. Und da haben 65% angegeben, sie finden sie nicht ausgewogen. Und unter was wünschen wir uns mehr, wurden so die MINT-Fächer, also die Naturwissenschaften genannt, Sprachen und Fächer wie Politik oder Gemeinschaftskunde. Und auf der Seite, was hätte ich mir weniger gewünscht, wurde literally nur Kunst und Waldorf-Kram in Anführungszeichen, also sagen wir mal Eurythmie, Buchbinden, Korbflechten, was es nicht alles gab. Das ist natürlich voll wichtig zu sagen, also die Menschen haben nicht geschrieben, ich möchte das nicht gehabt haben, sondern ich fand die Gewichtung nicht ausgewogen.
Ich meine, das ist ja auch immer, wenn man bis 16 Uhr in der Schule ist oder bis 17, 18 Uhr teilweise, weil man eben noch Werken hat und weil man noch Eurythmie hat bis in die Oberstufe, dann geht das auf Kosten von anderen Fächern.
Ich wollte gerade sagen, also Justus und ich waren beide super gerne in Werken. Aber die Frage ist, 6 Stunden die Woche, hätten wir vielleicht nicht zwischendurch mal noch das Summenzeichen in Mathe anschauen können.
Ja, oder zumindest ein bisschen was in Informatik lernen oder solche Sachen. Und ja. Ich meine, wenn man zu diesen Themen nichts weiß, Informatik zum Beispiel, habe ich jetzt nach der Schule erst mitgekriegt, was es eigentlich wirklich ist. Hatte ich in der Schulzeit jetzt nicht so wirklich Interesse dran. Dachte ich, ja, das ist irgendwas am Computer, habe ich keinen Bock drauf. Aber das ist in erster Linie, lernt man eine unglaublich gute Denkstruktur und Probleme lösen und Sachen, die einem wirklich fürs ganze Leben was bringen. Ja. Und die Waldorfschule schreibt sich ja gerne auf die Fahne, dass man fürs Leben lernt. Und ich finde zum Beispiel sowas wie Informatik würde jedem Schüler gut tun, zumindest in der Oberstufe. Ich sag nicht, dass man die Drittklässler an den PC setzen soll, aber ein bisschen Informatik kann nicht schaden.
Ja, und ich auf der anderen Seite, das ist natürlich jetzt wieder voll spannend, du hast deine Ansicht und ich habe meine und deswegen haben wir Studienfächer gewählt und deswegen ist es so cool, dass wir den Podcast zu zweit machen. Ich finde, es ist total krass, dass Menschen keine Gemeinschaftskunde in der Oberstufe hatten.
Stimmt.
Wir beide haben da ja schon ein paar Mal drüber geredet. Also an unserer Schule gab es die Wahlmöglichkeit für das Abi, Gemeinschaftskunde zu haben. Ich hatte das, du hattest das nicht. Ich bin der Meinung, jeder Mensch sollte sich das einmal anhören. Wir leben in einer Demokratie, wir sind alle wahlberechtigt. Jeder sollte sich einmal anhören, wie das deutsche Wahlsystem funktioniert, wie unser Bundestag funktioniert. Ganz, ganz grob, wie Staaten agieren. Auf einer ganz niedrigen Ebene, aber das ist so wichtig, dass Menschen das mitbekommen.
Ja, und das wird ja hier auch immer wieder geschrieben, dass einerseits die Naturwissenschaften, aber andererseits auch Politik, Wirtschaft wird hier auch geschrieben. Solche Sachen hatte ich nie. Also ich hatte nie wirklich Gemeinschaftskunde in der Schule. Und also, das ist schon dramatisch.
Ich finde es irgendwie auch voll schön, weil es so unsere beiden großen Standpunkte sind, die wir vertreten und wir die halt so krass wiedergefunden haben in der Umfrage und das voll schön ist, das zu sehen. Aber gleichzeitig eben vertrittst du ja auch meinen Standpunkt mit Politik und ich sehe genauso, dass wir in, keine Ahnung, einem sehr digitalen Zeitalter leben und sich davor zu verschließen einfach voll keine Lösung ist. Und ich glaube, ein vernünftiger Informatikunterricht hätte niemandem geschadet. Und ich wäre so viel einfacher in der Uni dran, wenn ich mal wirklich gelernt hätte, mit Excel umzugehen zum Beispiel.
Ja, oder auch jetzt nicht mal, dass man in dem Bereich was Sinnvolles arbeiten kann, aber viele gesellschaftliche Fragen heutzutage ist es auch wichtig, ein bisschen zu wissen, wie funktioniert das Internet? Was sind Daten, die vielleicht geschützt werden sollten? Ja, lauter solche Sachen. Und ich meine, da kann man als Waldorfschüler leider nicht wirklich mitreden, wenn man sich damit nicht selbst auseinandergesetzt hat. Ich lese hier gerade noch zu unserer eigenen ehemaligen Schule, der Karlsruher Waldorfschule. Hier hat mir jemand geschrieben, da gab's ja, die wollten neue Gebäude bauen. Leider nicht für Informatik oder Naturwissenschaften oder Politik, sondern die Werkräume. Ich fand die Werkräume super schön und ausreichend in unserer Waldorfschule. Aber hier schreibt mir jetzt jemand, ich habe 2019 auf der Waldorfschule in Karlsruhe meine Fachhochschulreife gemacht. Ja, ich überspringe mal das ganze Lob an die Meme-Seite. Dankeschön. Genau.
Eiskalt.
Tatsächlich habe ich eine Mail der Waldorfschule gelesen, in der noch viel mehr Informationen und Zahlen über den Bau stehen. Zum Beispiel, dass ursprünglich 2,9 Millionen bei einem Kostendeckel von 4,1 Millionen für eine Werkstatt geplant waren. Nach unglaublich und absolut unerklärlichen 80 Sitzungen mit einem Architekten, der zum Schluss abgesprungen ist, und zahlreichen Baufirmen sprangen die Kosten auf 6,1 Millionen. Das ist aber noch nicht alles. Die 6,1 Millionen Euro sind nur für die beiden Werkstätten ohne Außenanlagen. Somit wurden, 700.000 Euro für die Besprechungen und Planung verpulvert. Das wäre doch ein schönes Thema für den Podcast. Ja, haben wir hiermit aufgenommen. Was ich dazu sagen muss, ich habe ja Physik ein Praktikum gemacht und unterrichtet an unserer Waldorfschule. Und die Ausstattung der Physikräume, da ist wirklich Zeug, das ist uralt, das ist kaputt, das ist von dem sehr engagierten und guten Physiklehrer da irgendwie von eBay gefühlt zusammengesammelt worden. Mhm. Wenn man da mal auch nur 3.000, 4.000 Euro reinstecken würde, dann wäre das deutlich besser für alle Schüler. Stattdessen stand ich da vorne mit diesen komischen Physikwagen, den die ganze Unterstufe immer durchs Schulhaus karrt, wo kaputte alte Sachen stellenweise drin sind, durfte noch Zeug von zu Hause mitnehmen und dann durfte eine Klasse von 35, 40 Schülern versuchen irgendwie vorne was zu erkennen. Unsere Waldorfschule sieht es für deutlich wichtiger an, neue Werkräume zu bauen und ja, hat anscheinend kein Problem damit, 700.000 Euro dafür in den Sand zu setzen, anstatt einfach mal ein bisschen Geld in Physik, in, ich meine, 700.000 Euro, das sind locker ein Laptop für jeden Schüler. Das ist ein top ausgestatteter Chemieraum, ein top ausgestatteter Physik und ein, und was haben wir noch? Bio. Das wäre auf einem geilen Stand mit dem Geld. Aber nein, die Prioritäten sind die Werkräume. Seltsam. Ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, was machen Lehrer, die jetzt sowas hören von der Umfrage. Ich meine, da haben jetzt viele Leute mitgemacht und wenn jetzt Lehrer von Waldorfschulen hören, okay, die Schüler haben mehr Bock auf die und die Sachen. Und die Waldorfschule, die sagt doch eigentlich, dass sie die Interessen der Schüler und individuell fördern und sonst wie. Wenn man da strukturell merkt, okay, einige von den Fächern sind wirklich veraltet, da sollten wir was ändern. Wenn man das merkt, ändert man das. Und was ich da im Studium mitgekriegt habe, wird das nicht wirklich geändert. Weil das eben, ich berufe mich wieder auf die beiden Folgen davor, das steckt halt in diesem Glauben, was Kinder zur Entwicklung brauchen. Und das hat Steiner irgendwo geschaut, gesehen. Ja, und das hängt halt dahin gesehen ziemlich fest.
Ich glaube, wir haben uns ein bisschen zu viel vorgenommen für heute. Was hältst du davon, wenn wir zum Abschluss uns das Waldorfschule in einem Satz erklären mal noch anschauen?
Oh, das ist interessant. Genau, dann können wir nochmal allgemein auf das, was wir besprochen haben, zurückblicken. Mhm. Was steht denn da so?
Genau, ich glaube, das ist nochmal ein ganz guter Rahmen, um zu schließen. Und wie gesagt, uns war es ja voll wichtig, den Raum für eure Geschichten zu haben. Und wir haben ganz viele von den Sätzen rausgesucht. Also wir haben auch ungefähr 300.000 eingereicht bekommen. Wir haben zwei rausgesucht, die recht allgemein sind. Einmal einfach so als kleiner Einstieg. Die Waldorfschule ist eine alternative Schulform, die den Fokus mehr auf die Förderung individueller Fähigkeiten und weniger auf Leistungsdruck legt. Der andere Satz ist eine Schule, wo nicht nur der Stoff vermittelt wird, sondern auch Arten zu lernen, zu sehen und zu erfahren. Das fand ich irgendwie sehr schön. Und dann hatten wir wahnsinnig positive Sprüche zum Thema Waldorfschule. Einmal, wir haben Waldorfschule ist Familie. Und was du rausgesucht hattest, das habe ich übernommen, das fand ich sehr lustig. Wenn alle zusammen bekloppt sind, fällt es leichter, man selbst zu sein. Und zu dem, was du vorhin gesagt hast, wie viele Menschen in der Waldorfschule sind, die sich in der Regelschule nicht wohlgefühlt haben, haben wir den Satz, für manche Kinder, die durch das Raster des staatlichen Schulsystems fallen, der rettende Anker. Dann haben wir aber auch ein paar negative Sätze. Einmal Waldorfschule wäre so schön, wenn es die Hardcore-Andros nicht gäbe. Und ein Satz, den wir beide wahrscheinlich wahnsinnig fühlen. Alles wird durch eine rosa Brille gesehen und Selbstreflexion wurde schon lange nicht mehr durchgeführt.
Mhm. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt diese Umfrage so, keine Ahnung, in der 10. Klasse ausgefüllt hätte, da war die Waldorfschule schon auch der Platz, an dem alles passiert ist. Da waren alle Leute, die ich gekannt habe. Und durch diese Feste, Monatsfeiern und auch wenn man es zwischendrin mal blöd findet, das macht schon so eine Atmosphäre. Und ich glaube, jeder, der jetzt aus der Schule raus ist, kann sich zurückersinnen und kriegt zum Beispiel, wenn man das Oberuferer Weihnachtsspiel Musik hört.
Unseren Eingang segne Gott. Unseren Ausgang gleichermaßen.
Es ist zwar, man erinnert sich dran, dass es langweilig war, aber es ist, man hat seine Kindheit da verbracht und sicherer Rahmen, eine gute Zeit, alles entspannt. Genau, ich glaube, da hätte ich auch, in der 10. Klasse hätte ich da auch eingetragen, alles super, Bestes. Genau, wobei ich jetzt eben auch sehe, dass da halt, man ist halt in dieser Blase aufgewachsen und hat eben nicht alles mitgekriegt, so als Kommentar dazu. Ja.
Genau, dann habe ich noch einen Satz, den ich einfach unfassbar cool fand, weil er alles zusammenfasst, was wir gesagt haben und was ich fühle zum Thema Waldorfschule und nach der Schule. Der Satz ist, ich stand mit 8 Jahren vor 400 Menschen und habe ein Gedicht aufgesagt. Ich habe aber keine Ahnung von Prädikat, Objekt und sonst was. Ich habe diesen Satz gelesen.
Mir ist nicht mal aufgefallen, dass an dem Satz irgendwas komisch ist. Erzähl mal weiter.
Also erstmal, wir fühlen das voll. Das ist, haben wir ja am Anfang ganz oft gesagt, dieses, dass du vor Menschen was vorträgst und das stärkt und bla bla bla. Und dann kommt dieser zweite Satz, Hälfte mit Prädikat, Objekt und sonst was. Und für alle, die den Fehler auch nicht gefunden haben, es heißt Subjekt, Prädikat, Objekt. Prädikat und Objekt ergibt einfach keinen Sinn ohne das Subjekt. Und es macht den
jetzt,
Satz auch
jetzt,
viel
wo du's sagst.
Geiler.
Ja, aber ich muss schon sagen, also Rechtschreibung, vielleicht hängt es auch ein bisschen dran, dass ich die letzten Jahre im Ausland war, aber ich bin katastrophal schlecht in Rechtschreibung. Solche Sachen, Allgemeinbildung, deutsche Flüsse, Städte weltweit, also da merke ich schon, wenn ich mich mit Leuten, die auf dem Gymnasium waren, vergleiche, ja, da bin ich nicht so gut aufgestellt. Teilweise finde ich es echt peinlich, wie wenig man da gelernt hat. Mir hat gestern jemand ein Meme geschickt, da stand drauf Waldorf-Schüler.
Witzig.
Mir ist es nicht aufgefallen. Ich poste es, jemand schreibt runter, da steht Waldorf-Schüler. So, okay, ich nehme es wieder runter, schickt er mir noch eine verbesserte Version, schreibt der Waldorf-Schüler. Das habe ich dann gesehen. Junge, du hast das F vergessen. So, oh, sorry. So, und so Sachen kriege ich ständig zugeschickt. Die Leute können auch nicht schreiben.
Ja.
Also, einige können nicht schreiben.
Ja, wir waren ein bisschen zynisch, als wir die Umfrage hochgeladen haben, waren so, ach, das lesen lauter Waldorf-SchülerInnen, vielleicht merken die Fehler gar nicht. Ja, so viel dazu. Genau, wir haben noch, ich habe noch zwei letzte Sätze. Einmal gute Idee, schlechte Umsetzung. Und was es, glaube ich, zusammenfasst, unsere Emotionen, es ist kompliziert. Und ich war so, ja, es ist kompliziert. Gut, dass wir drüber reden. Deswegen sind wir hier.
Ja, wobei ich dieses, es ist kompliziert, auch gerne so eine Ausrede und gerade in Verbindung mit eigentlich eine gute Sache, aber es wird halt schlecht umgesetzt. Ja, ich finde, damit kann man sich immer so ein bisschen gerne rausmogeln. Ist ja bei Religionen ähnlich, dass man immer sagen kann, im Grunde ist das ja alles ganz toll, die Leute legen es nur falsch aus. Und wenn man dann mal nachliest, was vielleicht wirklich in der Bibel drin steht, dann steht da auch richtiger, also schlimme Sachen stehen da stellenweise drin. Und das ist an sich, würde ich persönlich sagen, also für mich persönlich ist es keine gute Philosophie und mir geht's, nachdem ich die Waldorfpädagogik bisschen tiefergehender studiert habe, am Anfang dachte ich auch, ja gut, die Sachen, die negativ waren, das waren vielleicht ein paar schrullige Lehrer. Aber ich habe halt auch gemerkt, okay, da ist im Kern sind da so ein paar Sachen, über die wir in den vorherigen Folgen geredet haben. Das ist nicht nur kompliziert, das ist nicht nur, dass die Sachen schlecht umgesetzt werden, da gibt's einfach ein paar Knackpunkte, die sind nicht gut. Und wenn man die nicht im Kern hinterfragt und sich überlegt, okay, können wir annehmen, dass Steiner irgendwie Hellseher war und alles, was er gesagt hat, wahr ist. Ich meine, wenn man das annimmt, dann kann man sich nicht verbessern und nicht verändern. Also zu diesem, ja, gute Idee, schlechte Umsetzung, ich weiß nicht. Schwierig. Und auch ein Appell an die Schüler, lasst euch nicht mit, es ist kompliziert und ihr werdet das schon verstehen, wenn ihr mal groß seid oder sonst wie, ja, davon abhalten. Wenn ihr Bock habt auf mehr Naturwissenschaft an euren Schulen, wenn ihr Bock habt auf Informatik, auf Recht, Politik und sonst was, dann sagt das euren Lehrern und lasst euch bitte nicht abwimmeln mit irgendwelchen, ja, tiefgründig wirkenden philosophischen Sachen, dass ihr das erst verstehen werdet, wenn ihr mal alt und weise seid. Keine Ahnung, weil das ist Quatsch. Also, wenn ihr Bock habt, was zu lernen, dann meldet euch und ja, setzt das durch. Und hoffentlich ändern sich die Schulen dann dahingehend auch. Genau.
Voll der schöne Abschluss.
Ja, weil ich glaube, dieses, es ist kompliziert, ich kann das nicht so richtig, ich kann das nicht so richtig leiden. Also,
okay.
Wenn was
kommt. Ich fand das gut, du kannst dich leiden, das ist okay, wir können das aushalten, dass wir.
Ja, also, dass Sachen kompliziert sind, genau, aber da muss man sie eben weiter betrachten. Ich glaube, das ist der Punkt, wo wir uns wieder treffen. Also, da muss man es eben aufarbeiten.
Ich glaube auch, da sind wir uns einig,
ja. Und dann kann man nicht sagen,
dafür sind wir hier.
Dann lesen wir eben mehr Steiner, sondern.
Ja.
Da muss man schauen, was funktioniert, was mögen die Schüler, was ist gut, was ist schlecht und das Schlechte vielleicht dann auch mal in die Tonne kloppen und das Gute verbessern.
Voll der schöne Abschluss. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von euch. Wir freuen uns. Hast du gerade gewunken?
Habe ich gewunken. Ich mache gleich den Laptop zu und dann sehe ich dich nicht mehr.
Ich renne weg vom
Laptop. Du gehst ja bald nach Finnland, dann funktioniert das hoffentlich auch von da aus aufzunehmen, genau.
Ja, kleiner Disclaimer für euch, das ist die letzte Folge, die aufgenommen wird, die vorletzte, während wir in einem Land sind, aber da wir mit Mikrofon ausgestattet sind, geht das für euch ganz normal weiter. Und wir versprechen an der Stelle hoch und heilig, dass die Abstände zwischen den nächsten Folgen nicht so lang werden.
Ja, ob ich das versprechen würde.
Justus ruft sich gerade in sein Studium ein. Ja. Doch, wir versprechen das. Wir müssen optimistisch sein.
Okay, wir versprechen das. Gut. Wir haben ja den ersten Abstand relativ groß gemacht. Das heißt, wir haben ein bisschen Raum, die nächsten kleiner zu machen. Wir wissen nicht, wie viel kleiner, aber kleiner.
Das ist gut. Aber kleiner.
Aber genau. Die nächste Folge wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Genau, da haben wir einen Gast zu Besuch. Und ich glaube, die wird uns viel Cooles erzählen können. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
Dann sagen wir Tschüss an euch alle und wünschen euch, falls ihr Weihnachten feiert oder auch nicht feiert, ein paar schöne Feiertage mit euren liebsten, engen Familienangehörigen und freuen uns, bald wieder von euch zu hören. Bis dann.
Tschüss.